Ich habe heute Morgen wieder das Vorrecht, Gottes Wort weitergeben zu dürfen. Und seit einiger Zeit betrachte ich mit euch den Titusbrief und was Gott uns darin zu sagen hat. Und dieses Mal, wo er jetzt bald zu Ende geht, lag es mir am Herzen, eine Sache nochmal gesondert aufzugreifen, die in diesem Brief heraussticht, aber mir eigentlich durchweg immer schwer gefallen ist, richtig zu fassen, was es dann jetzt letztlich für eine Aussage, für einen Nutzen hat. Nämlich, das ist ein Begriff, ein Titel, der im Titusbrief sehr häufig vorkommt. Es sind die meisten Vorkommnisse dieses Wortes im Neuen Testament. Und zwar ist es der Begriff, der in der Schlachter mit Retter wiedergegeben ist, in der Luther mit dem etwas schillernderen Wort, nämlich Heiland. Retter und Heiland. Und aus diesem Wort wird auch noch, man merkt auch, dass es noch ein bestimmtes Muster annimmt, wie es gebraucht wird. In jenem Kapitel wird dieses Wort einmal auf Gott den Vater und einmal auf Gott den Sohn bezogen. Wodurch, das hatte ich schon aufgegriffen, als wir bei den entsprechenden Stellen waren, auch dann noch diese Verteilung. Einerseits auch die Einheit Gottes, des Vaters und des Sohnes allgemein und ganz speziell in der Rettung vorgehoben wird. Gott, unser Retter, Jesus, unser Retter Gott. Allerdings lag es mir am Herzen, einfach zu versuchen, noch ein wenig von der Tiefe dieses Begriffes, dieses Titels weiterzugeben. Und ich hoffe, das gelingt mir heute. Denn ich habe mich auch gefragt, warum ist das speziell im Titusbrief so häufig? Ja, warum nicht in anderen Worten? Ich meine, der Herr ist immer der Retter. Warum wird er hier so häufig so bezeichnet? Sonst ist Herr ein häufigerer Titel. Hier ist Retter der häufigste Titel im Titusbrief. Und es liegt eben daran, und davon bin ich überzeugt, dass allgemein Gott als auch uns nicht nur in diesem Wort, sondern auch in der Beschreibung des Herrn uns hier einfach als unser Retter vorgestellt wird. Und zwar, das hatten wir natürlich schon in mehreren Predigten, weil gerade das Retten des Herrn, das Heil, das er gebracht hat, das ist auch der Kernvers in Kapitel 2, Vers 11, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die Heil bringen ist für alle Menschen. Und dieses Heil, das er gebracht hat, das ist die gleiche Wortwurzel wie eben das Wort für Retter oder Heiland, Heil, das wird im ganzen Brief als die Wurzel einerseits der Lehre, aber auch des Lebens genommen. Dass es das ist, was in unser Leben eindringt und uns verändert. Das Heil, das der Herr gebracht hat. Dass er unser Retter ist, unseren Bitten Zuversicht. Es gibt den Befehlen Gottes Gewicht. Es gibt unsere Beziehung zu ihm Liebe. Und unsere Hoffnung auf ihn, Zuversicht. Der Herr ist Retter. Und heute möchte ich besonders versuchen, einfach die Tiefe dieses Begriffes, der auch noch ein Stück tiefer geht als der deutsche Begriff, etwas auszuloten und daraus hoffentlich ermutigende Wahrheiten weiterzugeben und hoffentlich auch diesem Ziel des Titusbriefes ein Stück näher zu kommen, dass dieses Retterwesen Gottes uns verändert, indem es Liebe und Zuneigung in uns erweckt, Freude und uns dann auch treibt, wie es dann auch zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 10 auch so genannt wird, auch einfach als Ziel für alles, als Grund für alle praktische Nachfolge, wenn die Knechte angewiesen werden, in Kapitel 2, Vers 10, nichts zu entwenden, sondern alle gute Treue zu beweisen, damit sie die Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Wir sollen diese Lehre, dieses Evangelium ehren, weil es die Botschaft unseres Retters ist, der den wir um diese Rettung willen lieben. Und wie gesagt, ich möchte ein wenig versuchen, in diesen Begriff einzudringen. Zuerst ein bisschen mehr Gedanken habe ich mir gemacht über die deutsche Bedeutung des Wortes Retter. Ich habe es heute Morgen einfach nochmal bei Google eingegeben und geschaut, was kommen denn für Einträge, für Schlagzeilen. Der oberste war, ein Retter der CDU wird gesucht. Und weiter unten stand, Rettersuche nach Verschütteten, mindestens 20 Tote nach Erdbeben in Pakistan. Ja, das sind so Situationen, wo man heute dieses Wort noch im Alltagsgebrauch, im Alltagssprachgebrauch verwendet. Und so gab es mehrere Artikel. Einerseits oft, dass Notfallsanitäter oder Katastrophenhelfer so beschrieben werden. Also Menschen, die hingehen, um Menschen in größter Not zu helfen, die sonst keine Hilfe mehr hätten. Und genauso Menschen, die hingehen, die eben Firmen oder Parteien in größter Not hingehen, um ihnen zu helfen, weil sie möglicherweise sonst nicht mehr zu retten sind. Also, und das liegt natürlich auch diesem Begriff zugrunde, dieses, dass eine Person in Not ist, sich nicht mehr helfen kann und schweres Unheil erwartet und ein Retter kommt und hilft aus dieser Not heraus, oftmals in der Regel unter großem eigenen entweder Einsatz oder zumindest Risiko. Retter. Jetzt wird dieses Wort aber in der gerade in der Luther und sonstigen älteren Übersetzungen auch oft mit Heiland wiedergegeben. Heiland, nun wenn ich das eingebe, da werde ich keine Schlagzeile finden und wenn, dann hat sie mit Weihnachten zu tun. Kein gängiges Wort, aber es hat schon seine Berechtigung, dass dieses Wort heute auch noch gängig ist in Bibeln und unter Christen, weil es einfach diesen tieferen Charakter von früher noch ein wenig mehr widerspiegelt. Das Wort Heiland war ein Titel, auf Griechisch genannt Soter, kommt einfach von dem Wort für retten, hatte aber damals eine tiefere und auch allgemein schon vor Christus eine schon richtig religiöse Bedeutung. Einerseits wurde es oft für Götter verwendet, die eben auch als Retter angerufen wurden aus bestimmten Nöten, aber auch sehr oft für Feldherren, für Herrscher und auch für Kaiser viel. So gibt es zum Beispiel von dem Kaiser Augustus, den wir auch aus der Weihnachtsgeschichte kennen, eine Inschrift in einer Stadt namens Prien, wenn ich das richtig ausspreche, die von ihm schrieb, die Vorsehung schenkte uns Augustus und sie sandte ihn als Heiland, der dem Krieg ein Ende machen und das All ordnen sollte. Natürlich eine weit überzogene Aussage über diesen Kaiser. Aber es spiegelt ein wenig wider, was mit diesem Begriff von Heiland, ja, was das ausdrückt. Dieser Kaiser Augustus, um ein bisschen da Geschichtshintergrund zu geben, er hat tatsächlich in gewisser Weise relativen Frieden ins Römische Reich gebracht. Denn davor ist dieses Reich in ständigen Bürgerkriegen untergegangen, sodass das ganze Volk nur noch unter Krieg gelitten hat. Intern, also nach außen haben sie auch weiterhin Krieg geführt, aber immerhin innen nicht mehr. Es lag daran, dass einfach das Militär zu stark geworden ist und nicht mehr durch die, ja, die Adligen kontrolliert werden konnte und immer wieder selber die Herrschaft an sich reißen wollte. Und einer dieser, ja, Feldherren, die das wollten, war eben auch dieser Augustus. Also von daher kann er nicht als Friedefürst bezeichnet werden. Aber er hat es einfach geschafft, alle anderen niederzuschlagen und sich wirklich als Alleinherrscher aufzustellen und hat es dadurch geschafft, diesen Bürgerkriegen ein Ende zu bereiten. Und dadurch endeten viele Dinge, unter denen der Einzelbürger gelitten hat. Einerseits diese ständige, ja, dass eben Rekruten eingezogen wurden, dass Krieg übers Land gezogen ist, dass ja, Feldherren willkürlich geherrscht haben über die einzelnen Bezirke und sie ausgebeutet haben. Ein Zitat war auch damals, wo von einem Aufstand gegen die Obrigkeit, wo ein Führer von seinem Aufstand gesagt hat, normalerweise, also in etwa normalerweise, oder ihr solltet Hunde schicken, um die Herde zu hüten, und ihr habt Wölfe geschickt. Also die Hüter haben die Herde noch mehr zerrissen. Und eben deshalb wurde dieser Kaiser damals tatsächlich von manchen als ein richtiger Erlöser, als ein Heiland gefeiert. Und weil er auch der erste Alleinherrscher war, entstand auch dieses Gefühl, all mein Glück und all mein Friede, mein Wohlstand hängt scheinbar oder liegt in den Händen dieses Mannes. Und das sorgte dafür, dass er wirklich angefangen wurde, als Gott zu verehren, dass man ihm Tempel gebaut hat, Opfer gebracht hat. Und das wurde auch bei den späteren Kaisern fortgeführt. Das war natürlich alles falsch im Götzendienst und eine völlig überzogene Erwartungshaltung, gegenüber einem Menschen, der ja selber auch noch dieses Elend vorher über dieses Land gebracht hat, über dieses Reich. Aber es zeigt ein wenig, was mit diesem Begriff Heiland verbunden ist. Es ist der, der wirklich jedes, von dem man jedes Heil erwartet, der endgültigen Frieden bringt, der scheinbar jedes noch so unlösbare Problem löst. Und dieselbe Bedeutung liegt eben auch hier diesem Wort Retter zugrunde. Es zeigt einfach etwas mehr von dieser allumfassenden Rettung in jeder Lebenslage, die dem Herrn zugeschrieben wird. Und dass man sich allein in den Händen dieses Heilandes, dieses Retters sicher wissen kann und sonst nicht. Und das gilt für alle Bereiche, ja, des Menschen, des Lebens. Ich möchte es in drei eingliedern. Ich habe es mir jetzt mal überschrieben mit der Retter der Welt, der Retter der Sünde und der Retter in jeder erdenklichen Situation. Und der Retter der Welt, warum? Damals hatten sie von diesem Kaiser eben erwartet, alle erdenklichen menschlichen Probleme zu lösen. Und das gilt auch heute und das galt damals. Und damals war das schon ein Widerspruch zum Herrn Jesus. Die Menschen sagten, nein, der Herr Jesus ist allein der Heiland und Herr und hatten deshalb dann später auch Verfolgung. Aber dasselbe gilt heute. Auch heute ist der Herr Jesus die einzige Hoffnung für all die großen Probleme, die die Welt beschäftigen. Damals Bürgerkrieg, Armut und staatliche Willkür. Und auch heute dürfen wir uns sicher wissen in den Armen des Herrn und dürfen das auch so weiter kommunizieren. Denn die Menschen haben auch heute Angst vor allem Möglichen und suchen irgendwo nach Rettung, aber halt nach ganz anderer Rettung. Heute werden Menschen, ja, haben sie Angst, ja, viele vor zum Beispiel dem Klimakollaps, dass die Polkappen abschmelzen, der Golfstrom versiegt und Naturkatastrophen zunehmen, andere mehr vor anderen Dingen einfach, die die Zukunft bringen könnte, wo Prognosen gegeben werden wie Wasserknappheit, sonstige Ressourcenknappheit oder Überbevölkerung. Und andere sind in großer Furcht vor Terrorangriffen oder einem totalitärer werdenden Staat. Also je nach Prägung sind auch die Befürchtungen der Menschen ganz unterschiedlich. Aber wir wollen auch heute diesen Anspruch hochhalten, der Herr Jesus ist wirklich unser Retter und der Retter der Welt vor jeder Lage. Und das hängt eben, und das können wir auch in Bezug auf diese Dinge sagen, weil Jesus auch als der angekündigt ist, der wirklich auch als erster und einziger der Welt Frieden bringen wird. Und so finden wir auch im Titusbrief und allgemein in Bezug, wenn von Jesus als Retter die Rede ist, immer wieder den Bezug auf seine Wiederkunft, von der auch heute Morgen die Rede war. In Titus 2,13 ist die Rede von, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters, Heilandes, Jesus Christus. Die Erscheinung, er kommt wieder. Und ähnliches oder ebenso wird auch in Philipper 3,20 auf die Wiederkunft verwiesen mit diesem Begriff, weil der Herr Jesus eben als Retter wiederkommt. Dort heißt es, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Der Herr Jesus kommt als Retter und Heiland wieder auf die Welt. Und das können wir wirklich auch, je nachdem, wer vor irgendwelchen diesen Dingen Angst hat oder auch anderen, einfach das auch vertreten. Zum Beispiel auch wirklich ganz konkret zu dem, was die Menschen heute viel fürchten. Wir lesen in Römer 8 ganz klar, erst der Herr Jesus wird die Natur in Ordnung bringen, wenn er wiederkommt. Also egal, was in dieser Hinsicht irgendjemand fürchten könnte, wir lesen in Römer 8, ab Vers 19, denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Und das ist dann eben auch die Wiederkunft des Herrn. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft, der Sterblichkeit zur Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Etwas, ja, schillender beschrieben und auch viel auf die Offenbarung dann auch der Erretteten bezogen, aber es meint letztlich die Wiederkunft des Herrn. Wir können in allen Belangen, die ein Mensch nur fürchten kann, unsere Hoffnung auf den Herrn Jesus setzen. Dasselbe gilt auch für die Gesellschaft, wenn man Angst vor dem Staat hat oder vor Terrorangriffen oder vor sonstigen Dingen. Wir wissen auch, dass der Herr Jesus als Erster den Krieg ein Ende bereiten wird. Das auch, das haben sie ja die Kommunisten dann sogar geklaut aus der Bibel, diese Verheißung aus Micha 4, Vers 3. Jona, dann Micha, Micha 4, Vers 3. Und er wird das Urteil sprechen zwischen großen Völkern und starke Nationen zurechtweisen, die weit weg wohnen, sodass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden und ihre Spieße zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere ein Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Also wir haben wirklich den Anspruch, dass der Herr, dass, und auch erst der Herr, all diese Dinge beseitigen wird, die irgendein Mensch heute fürchten kann. Vorher muss es laufen, gut illustriert durch einen anderen Propheten, nämlich wie in Amos 5, Vers 19, das heißt, es ist eigentlich eine gute Beschreibung dafür, wie sonst die Suche der Welt nach Rettung laufen muss. Wie wenn jemand vor dem Löwen flieht und ihm ein Bär begegnet und wenn er heimkommt und sich mit der Hand an die Wand lehnt, so beißt ihn eine Schlange. So muss es in der Welt laufen ohne den Herrn Jesus. Man sucht nach Rettung, es kommt mit einem Löwen konfrontiert und will ihm entfliehen und begegnet einem Bären. Und wenn man beiden geschafft hat zu entfliehen, wird man zu Hause, wenn man sich in Sicherheit denkt, von einer Schlange gebissen. Und so muss es sein, dass auch die Welt, solange sie ohne Jesus nach Rettung sucht, von einem Übel immer ins nächste laufen muss, weil es von Gott einfach so verordnet ist, dass kein Friede kommen kann ohne den Herrn Jesus in dieser Welt. Und das kann man gern dagegen halten, denn heute, wenn das die Dinge sind, die die Menschen beschäftigen, erst der Herr Jesus wird wirklich Lösung für all diese Dinge bringen. Aber wir wissen, dass natürlich das hauptsächliche Retterwerk unseres Herrn ein anderes ist, weil all diesen Dingen eben noch ein tieferes Übel zugrunde liegt, weil all diese Dinge nur deshalb von Gott in der Welt gelassen werden, damit er uns dadurch immer wieder erinnert und sagt, ihr seid im Krieg mit mir. Ich lasse diese Dinge zu und habe den Fluch über die Erde verhängt, weil ihr im Krieg mit mir seid, weil ihr euch gegen mich auflehnt. Und dementsprechend ist eben die Lösung dieses Konfliktes, dieses Krieges, die größte Rettung, die der Herr hat, für die wir auch am meisten begeistert sein sollen von ihm, für die wir noch mehr Freude haben sollen und können. Und das wird auch im Titusbrief natürlich am meisten hervorgehoben, wenn es dann heißt in Kapitel 3, die Verse 4 bis 7, die wir letztes Mal hatten, ich lese einfach nochmal, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Wie gesagt, wir hatten das letztes Mal, aber das beschreibt eben natürlich diese Rettung, die Rettung vor der Sünde, die Rettung des großen Konfliktes von Mensch und Gott. Auch diesen möchte ich näher beschreiben, und da ist mir in letzter Zeit ein Gleichnis im Neuen Testament wichtig geworden, weil es eigentlich zwar nicht das beschreibt, aber ich gemerkt habe, wie gut es darauf passt und wie viele tiefe Wahrheiten des Evangeliums trotzdem dadurch vermittelt werden, wenn man es darauf anwendet. Nämlich das Gleichnis in Matthäus 21, Abvers 33. Und zwar ist das Gleichnis, und das werde ich jetzt vorlesen, das Gleichnis von den Weingärtnern. Dieses Gleichnis wurde von Jesus auf Israel gesagt, das ist ganz klar, aber wir werden sehen, wir können es genauso gut auch wirklich in vielen Punkten, aber im Entscheidenden nicht, auf die Beziehung zur Welt anwenden. Ich möchte einmal vorlesen, Matthäus 21, 33 bis 41. Spricht der Herr. Matthäus 21, Abvers 33. Hört ein anderes Gleichnis. Es war ein gewisser Hausherr, der pflanzte einen Weinberg, zog einen Zaun darum, grub eine Kelter darin, baute einen Wachturm, verpachtete ihn als Weingärtner und reiste außer Landes. Als nun die Zeit der Früchte nahte, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, um seine Früchte in Empfang zu nehmen. Aber die Weingärtner ergriffen seine Knechte und schlugen den einen, den anderen töteten sie, den dritten steinigten sie. Da sandte er wieder andere Knechte mehr als zuvor, und sie behandelten sie ebenso. Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen und sprach, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbgut in Besitz nehmen. Und sie ergriffen ihn, stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er mit diesem Weingärtner tun? Fragte der Herr Jesus daraufhin die Volksmenge, und sie antworten, sie sprachen zu ihm, er wird die Übeltäter auf üble Weise umbringen und den Weinberg anderen Weingärtnern verpachten, welche ihm die Früchte zu ihrer Zeit abliefern werden. Dieses Gleichnis hat der Jesus auf Jerusalem damals gesprochen. Er hat es eben so bezogen, dass eben Gott Israel aus Ägypten geführt hat, ihnen ein Land gegeben hat und ihnen alles gegeben hat, was sie brauchten. Das wird beschrieben, wenn er dann sagt, wie er diesen Weinberg einfach gut hergerichtet hat. Er pflanzte einen Weinberg, zog einen Zaum darum, also als Schutz, grub einen Kelter darin, baute einen Wachturm, also machte alles, um ihn gut zu machen, gab ihnen alles, was sie brauchten, um als Nation zu funktionieren. Aber wie ich es anwenden möchte, könnten wir es genauso sagen, Gott hat auch diese Welt gut gemacht, hat uns alles gegeben, was wir brauchten, alles an Versorgung, grub einen Kelter, baute einen Wachturm, gab genug Nahrung, gab Wasser, gab schöne Natur, gab alles, was wir brauchten zum Guten. Und dann heißt es hier in diesem Gleichnis, er reiste außer Landes und stellte Weingärtner an, er verpachtete ihn Weingärtnern, er gab Israel in die Hände ihrer Führer und gab die Erde in die Hand der Menschen. Wir sollten über diese Erde herrschen. Aber er wollte dann zu seiner Zeit die Frucht von diesem Weinberg. Das war bei Israel Anbetung, Verehrung, Gehorsam. Und es war bei der Welt Anbetung, Verehrung, Gehorsam, das er sehen wollte, Danksagung, als Dank dafür, dass er ihnen das gegeben hat. Und in diesem Gleichnis wird deutlich, wie das einfach absolut selbstverständlich ist. Es ist sein Weinberg und sie sind nur da hineingesetzt, um ihn zu bebauen und ihm seine Frucht zu geben. Und so ist es auch seine Erde und wir sind hier, um ihm diese Frucht zu geben. Das ist unser ganzer, ja, der ganze Zweck unseres Daseins. Wir haben gar keine Daseinsberechtigung, wenn wir das nicht tun. Genauso wie diese Weingärtner keine Daseinsberechtigung hatten, wenn sie dem Weinbergbesitzer die Frucht nicht gegeben haben. Und in diesem Gleichnis sendet er dann Knechte, also Männer, die sagen, gebt mir meinen Lohn. Wieder und wieder. Und sie wurden abgelehnt und geschlagen und sogar getötet. Und genau das Gleiche geschah in Israel, als Gott Propheten sandte. Und das geschah auch darüber hinaus, als Gott seine Zeugen allgemein in die Welt sandte mit dem Evangelium, die sagten, kehrt um zu Gott, ihr schuldet ihm eure Anbetung, ihr müsst umkehren zum Herrn. Und sowohl in Israel als auch außerhalb von Israel wurden solche Menschen abgelehnt, geschlagen und getötet. Und zuletzt sandte er seinen Sohn. Und damit beschreibt er natürlich, wie er selbst von Gott nach Israel gesandt wurde, sie zur Umkehr zu rufen. Aber anstatt, dass sie sich vor ihm scheuten, töteten sie ihn. Und der Herr lässt dann das Volk selbst den Schluss ziehen, was ist nun die nötige Konsequenz dafür, dass sie ihm die Frucht nicht gegeben haben und die, die diese Frucht holen wollten, sogar geschlagen und umgebracht haben, sogar den eigenen Sohn. Und die nötige Konsequenz ist, dass er die Übeltäter auf üble Weise umbringen wird. Und damit sprechen sie das Urteil über Israel selbst, über sich selbst und über die Welt. Es ist nur gerecht, wenn der Herr wiederkommt und uns, die wir seine, diese Welt, uns hoffentlich nicht mehr, aber diese Welt, die Gott seine Frucht vorenthalten hat und die sie einholen wollten, abgewiesen haben, auf üble Weise umbringt. Und das heißt, in unserem Fall noch mehr, nämlich in die ewige Hölle zu werfen. Sie haben ihre völlige Daseinsberechtigung verfehlt, Gott beraubt, Gott verachtet, hatten kein Recht an all dem, was er gegeben hat, außer dass sie ihm darin seine Frucht bringen sollten und haben es nicht getan. Wir haben Gott beraubt als Menschheit, seiner Frucht. Nur ist eins anders jetzt in diesem Gleichnis und an damals. Dieses Gleichnis passt perfekt auf Israel, weil Gott wirklich dann dieses Gericht gebracht hat und einige Jahrzehnte später dieses Land dem Erdboden gleichgemacht wurde und wirklich die Führer auf und auch die Bevölkerung auf üble Weise umgebracht wurden. Für die Welt gilt das nicht. Für die Welt gilt, dass der Herr Jesus, dass er als Sohn kam, zu unserer Rettung kam und starb an unserer Stelle, sich von den Menschen hat hinrichten lassen, aber die Menschen waren Werkzeug in Gottes Hand. Jesus wurde gekreuzigt durch Menschenhände, aber von Gott dahingegeben und von Gott am Kreuz verlassen, was noch die eigentliche größte Qual über ihn brachte. Und das war die Strafe, die wir verdient hätten dafür, dass wir Gott beraubt haben. Und die Bibel sagt klar, dass er dadurch uns gerechtfertigt hat, dass er darum, ich lese es vor aus Apostelgeschichte 5, wo auch wieder dieses schöne Wort Retter vorkommt. Apostelgeschichte 5, Abvers 30. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Holz gehängt habt. Und da kann sich jeder Mensch natürlich angesprochen fühlen. Ihr Menschheit, ihr habt den Sohn Gottes abgelehnt und hingerichtet. Und ihr heute seid genauso schuld, weil ihr immer noch genauso in den gleichen Wegen wandelt wie die Menschen damals. Diesen hat Gott zum Fürsten und Retter oder Heiland zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu gewähren. Ja, dadurch, dass Jesus gestorben ist, und darüber wollen wir uns freuen. Nur deshalb wird uns Buße und Vergebung gewährt. Dadurch können diese Weingärtner es bereuen und umkehren und um Vergebung bitten. Weil der Herr Jesus als Sohn gekommen ist und sich hat hinrichten lassen, obwohl er es nicht hätte müssen, sich hätte wehren können, den Tod nicht hätte leiden müssen, aber er hat ihn an unserer Stelle erlitten. Und dadurch ist er der größte Retter der ganzen aller Zeit geworden. Der Retter des größten Problems und damit auch aller anderen Probleme, indem er den Frieden mit Gott gemacht hat, indem er unsere Last auf sich genommen hat. Wie eine andere Rettergeschichte, die ich gelesen habe, ein Feuerwehrmann, der ja ein Haus hat gebrannt, ein Hochhaus, und die Feuerwehr ist angerückt, um mit der Leiter die Menschen herauszuholen aus den Fenstern. Und dann, als sie dachten, sie wären fertig, sahen sie weit oben noch eine Frau mit ihren Kindern, die immer noch in den Flammen steckte, und sie wollten sie auch retten und fuhren die Leiter hoch, aber sie war nicht hoch genug. Es fehlten vielleicht 1,5 Meter. Und in dieser Geschichte, in dem Buch, das ich gelesen habe, war es dann so, und ich denke, es ist eine wahre Geschichte, dass der Feuerwehrmann, der oben war, eigentlich um sie entgegenzunehmen, dann hochgeklettert ist und dann noch stand auf der Leiter, aber sich festgehalten hat an diesem Fensterbrett, sodass diese Frau mit den Kindern darüber klettern konnte und dann von anderen in Empfang genommen wurde und gerettet werden konnte. Aber bis sie alle darüber waren, hatten ihn die Kräfte verlassen und er stürzte in die Tiefe. Das hat er, wie der Herr Jesus eben, sein Leben für das Leben dieser Menschen hingegeben. Und dieselbe hingebungsvolle Art eines Retters ist der Herr Jesus für uns am Kreuz geworden. Und das ist die Sache, die uns begeistern soll, die wir lieben sollen, an der wir uns freuen sollen und wegen der wir dem Herrn eben jetzt jeden Dank und Gehorsam schulden, jetzt noch viel mehr als vorher. Wir sind immer noch als seine Weingärtner angestellt, aber jetzt müssen wir ihm doch wirklich die Frucht der Nachfolge des Gehorsams bringen. Jetzt sind wir wirklich dazu verpflichtet. Aber noch etwas anderes steckt darin, dass er eben der Retter genannt wird, nämlich eine Zuversicht, die wir uns auch bewusst machen müssen. Und da wird jetzt mehr im 1. Timotheusbrief drauf bezogen. Dort wird dieses Wort auch häufig verwendet, aber dort mit einem ganz bestimmten Zweck. Nämlich wird dort, also die Hauptstelle, die das zeigt, ist 1. Timotheus 2, Verse 3 und 4. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott, der Herr, ist ein Retter. Und ein Retter rettet. Ein Bäcker backt und ein Metzger metzgert und ein Retter rettet. Und er will retten. Und genau diese Zuversicht steckt in diesen Versen. Der Herr will, dass alle Menschen gerettet werden. Wir können davon ausgehen und jeder, der entweder selbst in der Lage steht, dass er noch nicht dieses Evangelium angenommen hat, es vielleicht kennt, viele sagen ja sogar, ich würde ja gern gerettet werden, aber der Gott will, dass jeder gerettet wird. Gott steht als Retter bereit und will jetzt Jetzt in diesem Moment wird er sich freuen über jeden, der diese Rettung in Empfang nimmt, der quasi aus dem Fenster steigt, um auf die Leiter zu kommen, um gerettet zu werden. Jetzt in diesem Moment, es steht alles bereit, es steht nichts im Wege, es ist allein, wie eben auch in dem anderen Beispiel, dass man zu ihm kommen muss, bereuen muss, Herr, vergib, dass wir dir deine Frucht vorenthalten haben, es tut mir leid, ich sehe es ein, dass auch mir das Urteil deshalb gilt, dass ich auf üble Weise umgebracht werden müsste und in die Hölle fahren müsste, aber ich nehme jetzt im Glauben an, dass du mir angeboten hast, mir all das zu vergeben. Und auch die Einfachkeit ist es, die manch einer nicht versteht, aber es ist wirklich so einfach. Buße und Glaube und jeder kann gerettet werden zu jeder Zeit. Und wir haben, dürfen auch diese Zuversicht haben. Ja, wir wissen auch aus der Bibel, Gott muss am Herzen wirken, dass ein Mensch umkehrt. Aber wenn ich vor einem stehe, vor einem Menschen, dann tut das in diesem Moment nichts zur Sache. Da gilt nur, ich kann jedem sagen, Gott will jetzt, dass du gerettet wirst. Es ist dir jetzt hingehalten und du kannst es jetzt annehmen. Es ist jetzt in deiner Hand, dieses Evangelium zu akzeptieren und gerettet zu werden. Es trennen dich keine 2 Minuten davon, für alle Ewigkeit gerettet zu werden. Du kannst es jetzt und jederzeit annehmen. Die Tür steht jedem zu jeder Zeit offen. Kein Mensch braucht sie noch zurückzuhalten, indem er denkt, dass er noch zu sündig sei, nicht weiß, wie er in Zukunft sein Leben anders führen soll. Klar, wenn er weitermachen will und sagen soll, ich will aber gar nicht aufhören, das ist ein Hindernis, weil damit hat er keine Buße getan. Aber wer bereit ist zu sagen, Herr, ich habe immer noch sein böses Herz und will das Böse, aber ich will es dir hingeben und dich bitten, Herr, verändere du mich, ich liefere mich dir aus, so kann jeder Mensch zu jeder Zeit gerettet werden, auch jetzt. Der Herr, der Retter der Welt und der Retter der Sünder. An diese Dinge glaubt jeder Christ, sonst ist er kein Christ und freut sich hoffentlich daran. Auch hoffentlich kann auch jeder sich neu darüber begeistern, das zu hören, es sich immer wieder zu sagen, dass auch dieses Thema, diese Rettung nicht überlagert wird von all den kleineren Alltagssorgen, die uns betreffen. Wir haben viel mehr Grund, uns zu freuen, als uns zu grämen, egal in welchem Leid wir stecken. Diese Rettung ist größer als alles andere, was uns bedrücken könnte. Und doch soll die Zuversicht aber auch noch weitergehen, und deshalb habe ich den 3. Punkt genannt, der Retter aus jeder Lage. Und das möchte ich nun mehr aus dem Alten Testament herleiten, denn dennoch kann man sich verloren fühlen, wenn man sich eben, oder es einem schwerfallen, sich an dieser Rettung zu freuen, wenn man sich aber hier und jetzt in jeder Situation einsam verlassen und verloren fühlt. Aber auch das ist nicht der Anspruch Gottes. Er ist nicht nur der Retter wie der Kaiser in Rom, der die Welt in Ordnung bringt, sondern auch der Retter wie der Feuerwehrmann von nebenan, der eben bei den einzelnen Nöten zu Hilfe rückt. Und auch da möchte ich einfach diese Zuversicht, die uns die Bibel einfach gibt, die wir ergreifen können, ans Herz legen und in Erinnerung bringen, vor allem aus den Psalmen, vor allem aus den Psalmen. Und möchte da jetzt einige Verse vorlesen. Und der Kardinalvers, den sich da jeder auch im Gebet zunutze machen kann, ist, hatten wir ja erst, Psalm 50, 15, wo Gott diese Zusage gibt, rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Diese Zusage gilt noch, die ist nicht aufgelöst oder ausgehebelt durch das Neue Testament. Und diese Erfahrung haben auch die Schreiber der Psalmen gemacht. Ich möchte nur ein paar Beispiele von David nennen. Gegen Ende seines Lebens konnte er sagen, oder zumindest nachdem er schon einiges durchgemacht hatte, ich weiß nicht genau, wann der Psalm geschrieben wurde, aber als er Psalm 18 geschrieben hat, konnte er als Überschrift sagen, von dem Knecht des Herrn, von David, der dem Herrn die Worte dieses Liedes sang, an dem Tag, als der Herr ihn aus der Hand aller seiner Feinde errettet hatte, auch aus der Hand Sauls. Der Hand aller seiner Feinde errettet. Und David hat viele solche Bekenntnisse. Ein anderes eindrückliches ist Psalm 6, denn dort heißt es, Herr, strafe mich nicht nach deinem Zorn, züchtige mich nicht nach deinem Grimm. Sei mir gnädig, o Herr, denn ich verschmachte. Heile mich, o Herr, denn meine Gebeine sind erschrocken und meine Seele ist sehr erschrocken. Kehre doch wieder zurück, Herr, rette meine Seele. Und dann weiter unten, Weicht, ab Vers 9, weicht von mir, ihr Übeltäter alle, denn der Herr hat die Stimme meines Weinens gehört. Der Herr hat mein Flehen gehört, der Herr nimmt mein Gebet an. Das Schöne an diesem Psalm ist, aus dem zweiten Vers lernen wir, David leidet eigentlich zu Recht. David hat gesündigt. David muss sagen, strafe mich nicht in deinem Zorn. Ich habe gehandelt, dass du zornig auf mich sein kannst. Herr, ich habe gesündigt. Ich habe mich in Probleme gebracht. Sei mir gnädig, o Herr, denn ich verschmachte. Und kann doch sagen, obwohl er sich selbst reingeritten hat, kann er dann sagen in Vers 9, weicht von mir, Übeltäter, denn der Herr hat die Stimme meines Flehens gehört. Der Herr ist selbst ein Retter aus Nöten, die wir uns selbst eingebrockt haben. Ein Beispiel dafür wäre 1. Samuel 29, das schlage ich nicht auf, aber einfach, ich gehe davon aus, die meisten kennen diese Geschichte. David war auf der Flucht vor Saul, nachdem er zweimal Saul auch verschont hat und eben lang im Glauben auf den Herrn dann diese Flucht durchgezogen hat, hat ihn dann irgendwann doch die Furcht überfallen und er ist zu den Philistern geflüchtet, wo er nicht hinflüchten sollte, hat dann dort ein Doppelleben begonnen, indem er dem König, unter dem er Schutz gesucht hat, gesagt, ja, er sei jetzt sein treuer Ergebener und hat auch so getan, als würde er mit seinem Heer Streifzüge durch Juda machen, also die Israeliten angreifen, hat also vor lange Zeit ein Doppelleben geführt und gelogen. Und dann kam die Zeit, dass die Philister Krieg führen wollten gegen Saul und Israel. Und dann sagte natürlich der König, den er so lange angelogen hat, ja, du kommst natürlich mit, du kämpfst ja schon mit uns die ganze Zeit gegen die. Und das brachte ihn dann in eine große Bredouille. Ja, wie sollte er da wieder rauskommen? Er hat sich einfach in seinen Lügen verstrickt. Er wollte natürlich nicht gegen Israel kämpfen und konnte das auch nicht. Aber er konnte jetzt auch nicht einen Rückzieher machen, denn wo sollte er dann noch hinfliehen? Aber Gott hat ihn aus dieser Lage herausgerettet, indem er eben dann die anderen Könige dazu bewogen hat, David nicht mitziehen lassen zu wollen, weil sie eben doch Angst hatten, dass er ihnen in den Rücken fällt. Und das ist einfach ein schönes Beispiel, wo ich einfach sehe, und wenn ich das lese, kann man das nachempfinden, wie er sich einfach selbst Riesenschwierigkeiten eingebrockt hat, durch Unvertrauen, durch Sünde, durch Lüge, aber selbst da hat Gott ihn herausgerettet. Gott hat ihn selbst aus den größten Schwierigkeiten, die er sich selbst eingebrockt hat, herausgerettet. Und das ist die Zuversicht, die eben David und allgemein die Psalmschreiber uns geben. Psalm 107, auch noch ein paar Sachen, die ich daraus nennen kann. Dort werden viele Sachen genannt. Da lohnt sich auch durchzulesen. Es gibt immer wieder ein Kehrreim. Der kommt in diesem Brief viermal vor. Zum Beispiel in Vers 6. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus allen ihren Ängsten. Und dann waren unterschiedliche Dinge aufgeführt und auch wieder interessant, zum Beispiel ab Vers 10, die in Finsternis und Todesschatten saßen, gebunden in Elend und Eisen, weil sie den Worten Gottes widerstrebt und den Rat des Höchsten verachtet hatten. Also in größter Not, in Gefangenschaft, weil sie Gott nicht gehorcht hatten, so dass er ihr Herz durch Unglück beugte. Sie strauchelten und niemand half ihnen, da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus allen ihren Ängsten. Und auch nochmal weiter unten, Vers 17, die Toren litten wegen ihres sündigen Wandels. Also sogar Menschen, die wegen ihrer eigenen Torheit leiden und in Sünde sind, ihre Seele verabscheute alle Nahrung und sie gelangten bis an die Pforten des Todes, da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten. Das ist die Zuversicht, die die Bibel eben gibt, dass der Herr wirklich aus aller Not errettet. Ein Beispiel, das ich noch nennen möchte, er rettet nicht nur vor Feinden, vor Gefangenschaft. David sagt auch in Psalm 34, Vers 19, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Also das gilt auch für innere Zerbrochenheit, für Niedergeschlagenheit. Der Herr ist ein Retter. Und noch andere Stellen, die Zuversicht geben, in Psalm 106, einmal in Vers 8, wo es heißt, aber er rettet sie um seines Namens willen, um seine Stärke offenbar zu machen. Gott ist ein Retter, weil er sich selber, seine Rettermacht offenbar machen will. Und Vers 10 auch ermutigend. Und er rettete sie von der Hand des Hassers. Okay, das ist der falsche Vers. Er rettete sie aus der Hand des Hassers und erlöste sie aus der Hand des Feindes. Okay, den Vers habe ich mir falsch aufgeschrieben. Ich meinte noch einen, wo steht, dass er sie viele Male rettete. Also, dass er auch bereit ist. Aber das ist natürlich Israel das beste Beispiel, wie oft er sie herausgerettet hat aus ihren Nöten. Und das ist die Zuversicht, die uns das Wort gibt. Und doch ist die Bibel auch nicht unrealistisch. Selbst, ja, Simon hat ja heute Morgen Psalm 22 vorgelesen. Und dort schrieb auch David in Vers 2, ja, das bezieht sich auf den Herrn Jesus, aber David schrieb das auch aus seiner Gemütsverfassung. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Also es gibt auch in der Bibel diese Zeiten. Derselbe, der gesagt hat, der hat mich aus allen Nöten errettet, hatte auch Zeiten, in denen er sagte, Herr, warum bleibst du fern von meiner Rettung? Und das ist ja die Frage, die viele umtreibt und die auch mich schon immer wieder beschäftigt hat. Wie kann es sein, dass ein Christ wirklich von ganzem Herzen zu Gott schreit und die Rettung nicht kommt? Ein anderes Beispiel, Psalm 77, dort beschreibt Asaf, wie er eben, ja, in Vers 2, ich rufe zu Gott und will schreien, zu Gott rufe ich und er wolle mich hören, aber dann weiter unten, denke ich an Gott, so muss ich seufzen, sinne ich nach, so ermattet mein Geist, du hältst meine Augenlider offen, ich werfe mich hin und her und kann nicht reden, ich gedenke an die alte Zeit, an die Jahre der Urzeit. Und Vers 8, wird denn der Herr auf ewig verstoßen und niemals wieder gnädig sein? Also diese Gefühlslage kennt man auch in der Bibel. Wer das hat, das ist nicht irgendwie, dass Gott das nicht kennen würde oder dass das etwas Unnormales ist, was irgendwie nicht sein dürfte und wenn ich das habe, dann stimmt was nicht mit mir. Nein, das gehört auch, ist ein Teil des Lebens der Heiligen. Aber ich möchte ein paar Punkte dazu nennen, wie es dazu kommt und wie es auch dann herauskommt. Und die erste Sache, die man bedenken muss, oder das Überprinzip, zu dem auch diese Menschen dann immer wieder durchdringen mussten, und so rang sich auch David in Psalm 22 dazu durch und Asaf in Psalm 77, doch wieder das Vertrauen in den Herrn zu fassen. Und eine Sache, die immer wieder dafür nötig ist, ist zu bedenken, es gilt eben, um bei Gott Rettung zu suchen, wirklich sich ganz ihm auszuliefern. Buße tun heißt auch, vor Gott kapitulieren und wirklich bereit sein, alles aus seiner Hand anzunehmen. Und dazu gilt auch anzunehmen, dass er entscheidet, wann er rettet. Da ist Hebräer 4,16 das beste Beispiel, wenn es heißt, zur rechten Zeit wird er Hilfe geben. Der Herr legt die Zeit fest. Aber er bestimmt nicht nur die Zeit der Rettung, er bestimmt auch den Weg der Rettung. Und auch das ist etwas, was manch einen vielleicht oftmals in der Betrübnis hält, weil es uns schwer fällt und es sind schwere Lagen. Auch die Psalmschreiber litten wirklich und es galt ihnen wirklich Mitgefühl und Beistand. Und doch, ja, sage ich diese Dinge nur zur Rettung und einfach zur Hilfe der Einzelnen und nicht um irgendjemanden zu verurteilen, hey, du leidest, du musst nur richtig Buße tun. Nein, das soll das nicht heißen. Aber wir haben die Zusage in der Bibel, dass bei Gott in jeder Lage Rettung und Zuspruch und Hilfe und Beistand zu finden ist. Und dass wir mit ihm dazu fähig gemacht werden sollen, wirklich jede Lage zu durchstehen. Das heißt, freut euch alle Zeit im Neuen Testament. Und für jeden von uns ist es der Kampf der Heiligung, dahin zu kommen. Keiner von uns ist schon da. Und Nöte sind in der Regel dazu da, um auch uns darin eben, ja, wachsen zu lassen, um uns da mehr hinzubringen, um fähig zu werden, auch in größeren Umständen Gottes Walten anzunehmen und uns an den größeren Rettungstaten zu freuen. Das heißt nicht, wenn man dann in diesen Situationen wie hier mit Gott hadert, dass man deshalb weniger geistlich sei als andere, sondern einfach, dass man mehr herausgefordert ist, ja. In einem Lüftchen ist es immer leichter zu bestehen und in der Freude als in einem Sturm. Aber dennoch möchte ich diese Dinge noch nennen. Eine andere Sache ist es, dass man auch dem Herrn ausliefern muss, wie er rettet. Er legt auch den Weg der Rettung fest. Ein Bruder erzählte mir einmal, dass er über lange Zeit gebetet hatte, dass ihm endlich ein bestimmtes Leiden genommen wird. Und er hat gebetet und wurde nicht erhört, bis er irgendwann an den Punkt kam, dass er sagte, okay, Herr, ich lege es in deine Hand. Wenn du mich heilen willst, dann mach es. Wenn nicht, dann hilf mir doch bitte hindurch. Und das ist dieses wirklich völlige, es Gott ausliefern. Und schönerweise war es in diesem Fall sogar so, dass dann nicht Heilung, aber Linderung aufgetreten ist. Gott will genau das von uns sehen, dass wir bereit sind, wie der Herr Jesus zu sagen, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Du bestimmst den Weg. Und noch eine andere Sache, die ähnlich ist, aber noch in eine andere Tiefe dringt und vielleicht manch einem auch von Nutzen sein könnte, ist, was ich in einem Buch vor kurzem gelesen habe, das möchte ich zitieren. Dort schrieb der Autor, wenn er, Jesus, mein Therapeut ist, stillt er meine Bedürfnisse genau so, wie ich sie definiere. Wenn er mein Erlöser ist, definiert er meine wahren Bedürfnisse und behandelt sie in viel herrlicher Art und Weise, als ich es erwarten könnte. Das ist sehr ähnlich zu dem von gerade eben, aber es gibt einen kleinen Unterschied. Es heißt, dadurch nicht nur, dass der Herr den Weg zur Erlösung bestimmt, sondern auch, dass er bestimmt, wovon wir eigentlich errettet werden müssen. Das könnte zum Beispiel sein, wenn jemand denkt, Herr, ich brauche Hilfe von dir, ich habe so wenig Beistand und Zuwendung von anderen, ich bin allein und einsam, gib du mir den Beistand auf deine Weise, sagt man ja sogar, Herr, dein Weg, aber errette mich davor. Es kann auch sein, dass der Herr unser Bedürfnis ganz anders definiert, nämlich, dass er sagt, nein, dass nicht das größte Bedürfnis ist, mehr Beistand zu haben, sondern weniger von den Mitmenschen abhängig zu sein, als Beispiel. Dass er nicht insofern retten will, dass ihm Hilfe von außen kommt, sondern dass ich in diesem Fall fähig werde, in dieser Lage mich dennoch an Gott zu freuen und mit ihm zufrieden zu sein. In ihm glücklich zu sein. Oder wenn man eben bittet, Herr, rette mich doch aus dieser Sünde, nimm mir doch endlich diese Sünde weg. Zum Beispiel Zorn oder wenn jemand ein Trinker ist oder undiszipliniert und bittet, Herr, nimm mir doch diese Sünde weg, warum nimmst du mir nicht diese Sünde weg? Ich bete so lange, Herr, nimm mir diese Sünde weg, warum nimmst du sie mir nicht weg? Da kann auch der Grund sein, dass der Herr einfach die tiefere Not sieht und sagt, ich will dir nicht einfach diese Sünde nehmen. Ich will dir die tiefere Sünde der Gleichgültigkeit mir gegenüber nehmen. Ich will durch diese Sünde herauskitzeln, dass deine Liebe zu mir wachsen muss und will dich da noch auf die Knie zwingen, darum zu flehen und zu bitten und danach zu suchen und dass du dann überwindest aus dieser Liebe zu mir und nicht einfach, weil ich es dir genommen habe. Der Herr definiert die Zeit, den Weg und auch das eigentliche Problem. Der Herr definiert letztlich alles und wird, und das nur als Gedanken, eben um auch manchmal Gottes Handeln zu verstehen, wenn es in der Bibel heißt, er ist ein Retter aus jeder Lage, warum erfahre ich diese Errettung momentan nicht? Und diese Erfahrung ist normal und die wird auch jeder machen. Und deshalb ist es wichtig dann auch, oder wollte ich das weitergeben, um eben vielleicht ein wenig mehr zu verstehen, warum der Herr in meiner Lage jetzt gerade nicht sofort rettet. Und dennoch, warum sage ich es im Allgemeinen, wir sollen den Herrn mehr lieben und schätzen und ehren lernen, einfach aus dieser Tatsache, dass er Retter ist. Wir lieben ihn, weil er uns vor unserer Sünde gerettet hat, aber wir ehren und schätzen ihn auch, weil wir wissen, dass er uns jeden Tag in unserem Leben auch hindurch retten und erhalten wird. Einfach, dass unsere ganze Hoffnung wirklich allein für jedes Problem auf Jesus liegt. Das ist das Ziel der Bibel, da will Gott uns haben, dass wir wirklich in allem ganz auf ihn vertrauen, in ihm unser ganzes Heil vor jedem Unheil suchen und so auch in allem letztlich an ihm freuen und ihm am Ende für alles auch der Dank zukommt. Das wird in Titus betont und ist eben auch hier speziell die Triebfeder und wäre es dann auch in unserem Leben, wenn wir da diese Erwartungshaltung an Gott haben, er ist die Rettung vor jeder Not Dann ist diese Erwartungshaltung die Triebfeder, auch diesem Gott wirklich in allem nachzufolgen, zu vertrauen, ihn zu lieben, seinen Willen zu tun, denn keiner kann in irgendeiner Form helfen außer er. Und er wird mir Heil und Frieden geben und sonst ist es nirgends zu finden. Ich hoffe, diese Zuversicht ein Stück weit rübergebracht haben zu können. Nochmal auch, um es von hinten aufzurollen oder von vorne. Er ist Heil für die großen weltweiten Probleme. Er ist das Heil für die persönliche Errettung und für das ewige Heil, was das Größte von allem ist. Aber auch für all die Probleme hier hindurch, die unsere Gedanken so schnell von Gott weglenken. Genau das soll unsere Augen wieder hinauflenken zu ihm, dass wir wissen, auch in dieser Lage, nicht nur in den Problemen darüber, sondern auch in dieser Lage ist er mein Heil, mein Heiland, mein Retter. Und ich hoffe, dass wir das wirklich alle erleben dürfen, oftmals, und auch uns erinnern können an die Male, wo wir es erlebt haben, um daraus Hoffnung zu fassen, auch für die zukünftigen, den Herrn einfach in der Liebe zum Herrn zu wachsen, ihn mehr zu ehren und ihm dadurch treuer nachzufolgen. Amen.